Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke.
Heute Präzision und Therapie, Magen- und Darmspiegelung bei den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Lieblingspodcast rund um Krankenhaus und Gesundheit. Ja, und in der letzten Folge, da haben wir uns ja die Endoskopie angeschaut, die Vorbereitung, was man da denn so machen muss, bis es losgeht. Da hatten wir ja die Fachschwester Katja Schnell zu Gast. Unbedingt mal reinhören. Ist sehr interessant und wichtig für die heutige Folge. Denn heute schauen wir uns an, was bei der Magen- und Darmspiegelung denn noch so alles direkt passieren kann bei der Untersuchung. Denn das ist viel mehr als nur nachschauen. Und was man da wirklich alles so machen kann, das ist wirklich eine Menge, das klären wir heute. Und dafür habe ich zwei Gäste. Zum einen den Chefarzt Dr. Med. René Pschowski und den Oberarzt Markus Lessi-Drinski von der Klinik für Inneres, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie, Nephrologie der DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und die beiden werden uns heute richtig aufklären, was man denn da alles machen kann. Und wie schon gesagt, das ist eine ganze Menge. Also, los geht's! Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir sind, bei Rezeptfrei, und begrüße und sage herzlich willkommen, Herr Dr. Pschowski.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Und sein Oberarzt, Herr Dr. Lessi-Drinski. Hallo.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, wir reden ja heute über Koloskopie und ÖGD. Was ist denn überhaupt ÖGD und Koloskopie? Was ist es im Einzelnen? ÖGD ist ja... Interessante Abkürzung, was heißt das?
Genau, also ÖGD ist erstmal eine Abkürzung für Ösophagogastroduodenoskopie, ja, also im Volksmund auch Magenspiegelung genannt, ne? Aber so wie der Name schon sagt, man schaut sich letztendlich nicht nur den Magen an, sondern hat auch die Speiseröhre, ne? Also den Ösophagus, dann den Magen und das Duodenum, also den Zwölffingerdarm mit einem kleinen Blick in das Jejunum.
Mhm. Ah ja. Und die Koloskopie?
Die Koloskopie beinhaltet letztendlich die Darmspiegelung, ja, aber halt auch hier nicht nur das Kolon, also den unteren Teil, sondern halt auch mit einem Blick in das terminale Ilium. Das ist praktisch ein Teil vom Dünndarm, der dann in den Dickdarm mündet, ne, und da kann man halt auch ein paar Zentimeter halt reingucken. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man zum Beispiel den Verdacht hat auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, wie zum Beispiel Morbus Crohn.
Mhm. Okay. Okay. Wann komme ich denn eigentlich zu Ihnen? Also wann wird es notwendig, eine Magen- oder Darmspiegelung zu machen?
Also man unterscheidet generell ja immer zwischen Indikationsuntersuchung, ne, und Vorsorgeuntersuchung. Also Indikationsuntersuchungen sind dann, wenn der Patient Beschwerden hat. Ja, also das heißt, der kann zum Beispiel Schluckstörungen, ja, also sogenannte Dysphagie, ja, oder hat bestimmte Alarmsymptome, halt, wie zum Beispiel starke Gewichtsabnahme, ja, oder halt auch Blut im Stuhl, ne, oder halt eine Anämie. Ja. Ja. Dann ist es jetzt endlich immer eine Indikation, mal eine Magenspiegelung durchzuführen oder halt auch eine Darmspiegelung. Ja, und dann gibt es so die sogenannten Vorsorgeuntersuchungen. Da haben wir in Deutschland halt die Vorsorgekoloskopie, die ist generell ab dem 50. Lebensjahr für Männer und Frauen vorgesehen, ja, um halt Vorstufen des Darmkrebses zu detektieren.
Mhm. Aber jetzt in die DRK-Kliniken Köpenick komme ich wahrscheinlich nur, wenn ich einen Grund habe, oder komme ich auch zur Vorsorge?
Generell ist die Vorsorge bei der Darmspiegelung die Domäne der niedergelassenen Kollegen, der niedergelassenen Gastroenterologen. Wir bieten das in Köpenick sozusagen ausgewählt an. Wir haben einen kleinen Sitz und können es darüber darstellen. Mhm. Ansonsten, so wie Sie, wie Herr Lessi-Drinski schon gesagt hatte, wenn Sie Beschwerden haben, werden Sie kurzfristig bei uns einen Termin bekommen. Die Magenspiegelung ist auch eigentlich Domäne der niedergelassenen Kollegen, aber auch da gilt, wenn Sie Beschwerden haben, gucken wir natürlich, dass wir Ihnen das kurzfristig ermöglichen und Sie einen Termin bekommen.
Okay, also gut, ich war jetzt beim Hausarzt und der schickt mich jetzt zu Ihnen, weil ich halt irgendwas habe. Wie geht's dann weiter? Also was passiert jetzt bei der Magen- oder Darmspiegelung?
Also wenn der Hausarzt sie zu uns überweist, ne, dann liegen ja in der Regel halt bestimmte Warnsymptome vor, ne, die wir ja vorhin schon gesagt haben. Ne? Also bei der Magenspiegelung halt eine Dysphagie, also eine Schluckstörung, ja, oder halt Blut im Stuhl, ne, oder eine Anämie, also eine Blutarmut. Ja? dann führen wir mit dem Patienten halt ein Aufklärungsgespräch durch. Der Patient muss nüchtern kommen. Also das heißt, er darf vorher nichts gegessen, nichts getrunken haben, weil der Magen muss ja leer sein. Und dann können wir die Untersuchung durchführen. Und generell führen wir die halt unter so einer Kurznarkose, also einer Sedierung mit einem Medikament durch. Mhm. Ne? Man kann die auch ohne dem durchführen, dann macht man halt eine Rachenanästhesie. Das ist halt immer je nachdem, wie es der Patient wünscht.
Ja? Dann aber wahrscheinlich ist es netter, wenn man schlafen darf, oder?
Ja, na klar. Das ist für beide Seiten deutlich angenehmer, weil dann die Untersuchung einfach ruhiger ist.
Mhm. Ja. Ich hatte da auch schon mal so, das ist auch wirklich schön, ne? Wenn man schläft gut und man hat...
Ja, man hat angenehme Träume.
Ja, genau, das ist sehr schön. Okay, dann liege ich da und Sie machen dann was?
Genau, also bei der Magenspiegelung, wir haben halt so ein Endoskop, ne? Mhm. Das hat eine Lichtquelle, ne? Und letztendlich auch eine kleine Kamera vorne. Wir haben aber auch einen Arbeitskanal, also wo wir bestimmte Instrumente einführen können, für Biopsien, aber halt auch für kleine Operationen, ne? Wenn wir das halt mal machen können. Ne?
Und, also Sie gucken nicht nur, sondern Sie können auch richtig... Was machen? Die haben Werkzeuge, höre ich gerade?
Genau. Ne? Wir können nicht nur gucken, also wir können nicht nur Biopsien, also Gewebeproben entnehmen, ne? Sondern wir können halt auch richtig handwerken. Ne? Also zum Beispiel bei Blutungen, ne? Wenn eine Blutung besteht, dann haben wir über diesen Arbeitskanal können wir dann Instrumente einführen, wo wir dann zum Beispiel so einen Clip, also eine Klammer setzen können, ne? Oder wir können halt auch so Nadeln einführen, wo wir auch etwas unterspritzen können, um halt diese Blutung zu stillen. Ne? Mhm. Aber wir können nicht nur das machen, sondern wenn wir halt auch so bestimmte Tumorvorstufen haben oder halt auch Frühkarzinome, also Krebs, die noch in einem sehr frühen Stadium sind, dann können wir die auch endoskopisch entfernen. Das machen wir zum Beispiel durch ein elektrisches Schling, ja, womit wir das dann halt umgreifen können und abtragen können. Oder bei größeren Prozessen können wir das halt auch so machen, dass wir dann, das nennt man dann endoskopische submukosale Dissektion, das heißt, dass wir etwas unterspritzen, damit wir das halt abheben. Ja, und mit einem elektrochirurgischen Messer, ja, dann das würde über den Arbeitskanal einführen, dass diesen Tumor dann komplett entfernen. Ja, also resizieren nennt man das. Ja. Das ist dann aber auch schon etwas, was man dann nicht mal irgendwie so zwischen Tür und Angel machen kann. Ja. Also es geht auch dann nicht ambulant, sondern dann braucht der Patient eine richtige Narkose, also eine Intubationsnarkose. Das heißt, da braucht man einen Anästhesisten und dann bleibt der Patient auch ein paar Nächte bei uns stationär.
Aber dann habe ich erst die Untersuchung und dann stellen Sie was fest? Also bei der normalen Untersuchung und werde ich erstmal nur normal sediert. Und wenn Sie dann aber nochmal diese Behandlung machen müssen, sollte ich dann nochmal so eine Endoskopie machen?
Genau, also wenn man jetzt erstmal kommt, okay, man hat jetzt zum Beispiel Beschwerden und wir sehen irgendetwas nur, dann würden wir das natürlich nicht gleich sofort machen, sondern dann lassen wir sie natürlich erstmal wach werden, ne? Muss man ja mit ihnen dann darüber da reden, so wie gesagt, weil das andere, da gibt es ja dann auch ein Komplikationsrisiko, ne? Also es können natürlich dann halt auch bestimmte Sachen halt auftreten, also unerwünschte Ereignisse, ne? Das muss man dann mit ihnen vorher besprechen. So.
Ja, achso, und dann komme ich halt.
Dann kommt man zum Beispiel nochmal so einen zweiten Termin, ne? Aber angenommen, Sie kommen jetzt zum Beispiel, wenn Sie jetzt einfach so elektiv kommen, ne? Und dann guckt man ja meistens, okay, man nimmt dann zum Beispiel Biopsien und schaut dann häufig halt auch mal nach diesem Bakterium, also Helicobacter pylori, was halt für Ulzeration, also für Magengeschwüre verantwortlich ist und auch für einen großen Teil von Magenkarzinomen und Magenlymphomen, ne?
Ja. Ah ja, okay.
Aber es ist ja Gott sei Dank so, die Befunde, dass wir etwas finden, was schwerwiegende Konsequenzen haben, ist Gott sei Dank nicht die Regel.
Ja.
Wenn ich das ergänzen darf, in der Darmspiegelung finden wir, und das ist ja der Grund, warum wir das machen, wenn Sie keine Beschwerden haben im Sinne der Vorsorge, finden wir ab und zu Adenome.
Was sind Adenome?
Adenome sind kleine Wucherungen und aus diesen Wuchungen, und das ist sehr gut sozusagen wissenschaftlich beschrieben, können Karzinome entstehen, also Tumore. Mhm. Und die Koloskopie ist damit meines Wissens das einzige Verfahren, das primär verhindern kann, dass es zur Tumorbildung kommen kann. Also letztendlich durch das Abtragen dieser Adenome verhindern sie, dass sie einen Darmtumor bekommen. Und das ist der häufigste Grund, dass sich ein Tumor bilden kann. Die entstehen aus Adenomen. Und wir wissen von den Daten jetzt aus den letzten Jahrzehnten, nur als Beispiel die Nordic-Studie genannt, die sozusagen über 10 Jahre zurückguckt, dass die Häufigkeit der kolorektalen Karzinome zurückgeht. ob das sozusagen alles, ob die sozusagen durch die Vorsorge letztendlich generiert ist, dass das runtergeht, wissen wir nicht so ganz. Es gibt auch andere Gründe, aber es wird sicherlich einer der Gründe sein. Deswegen können wir sozusagen Tumorbildung einfach verhindern und tragen die sozusagen ab, diese kleinen Polypen.
Dann ist es also absolut sinnvoll, eigentlich so eine Vorsorgeuntersuchung zu machen.
Definitiv, das sollten Sie machen. Ab dem 50. Lebensjahr zweimal gibt es der Gesetzgeber vor, in einem Abstand von 10 Jahren. Also zwei sollten Sie im Laufe des Lebens haben. Mhm. Das Alter ist auch sozusagen gesenkt worden ein bisschen, also bei Männern und Frauen im 50. Lebensjahr. Wir sehen es auch immer mal früher, deswegen ist eine Diskussion, wie wird die Vorsorge vielleicht angepasst. Aber Sie können Tumorbildung verhindern und wir sehen es doch als Kliniker ab und zu mal, dass Leute kommen, Beschwerden haben und dann finden wir den Tumor, was man halt vielleicht hätte durch eine frühere Untersuchung hätte verhindern können. Aber das ist natürlich spekulativ.
Ja, okay, also das kommt vielleicht noch. was kann ich denn noch mit so einem Gerät machen? Also man kann jetzt richtig kleine Operationen machen, ja? Also wenn ich denn so bei einer Magenspiegelung bin. Also man kann richtig Tumore entfernen.
Genau, ne? Also es unterscheidet sich ja nicht groß zwischen Magen- und Darmspiegelung. Ne? Also es ist halt nur die Geräte sind halt etwas größer und länger bei der Darmspiegelung. Ne? Aber so von dem, was ich machen kann, ist es letztendlich ähnlich. Ne? Also ich kann Tumore entfernen, ne? Oder Tumorvorstufen, also sogenannte Resektion. Ne? Aber ich kann natürlich halt auch, wir haben ja, wie gesagt, wir sind ja ein onkologisches Zentrum. Mhm. Das heißt, wir sehen ja auch viele onkologische Patienten, die jetzt nicht mehr im kurativen, also im heilbaren Setting sind, ne, sondern die haben dann eher eine Palliation.
Ja.
Und da haben wir zum Beispiel für den oberen Gastrointestinaltrakt, wenn die dann ein Karzinom, also ein Krebs der Speiseröhre haben, der letztendlich die Speiseröhre verschließt und keine Ernährung mehr möglich ist, ne, dann können wir da über halt auch endoskopisch so kleine Röhrchen einlegen, Stents, ne, das sind so Metallgeflechte, die Speiseröhre dann wieder halt offen halten. Ne, oder halt auch bei neurologischen Patienten mit Zustand nach Schlaganfall, ne, und auch dann dadurch bedingt eine Schluckstörung können wir halt so Ernährungssonden einlegen, halt durch den Magen halt und die Magenwand. Ne? Das sind sogenannte PEG-Sonden, dass halt eine Ernährung möglich ist.
Okay. Also man guckt nicht nur, also man kann ja richtig, richtig viel machen.
Genau, das ist, wie gesagt, ist nicht nur ein diagnostisches Tool, sondern mittlerweile halt ein interventionelles Tool. Ne? Und da sind, glaube ich, halt auch die Grenzen noch lange nicht erreicht.
Ja, das ist ja auch toll, weil man braucht man ja auch keine, kriegt man keine Namen, also keine, die man sieht.
Genau.
Ja. Ach, super.
Generell lässt sich da vielleicht ergänzen. Also wir in den letzten Jahrzehnten, wir sozusagen stoßen mit der Endoskopie doch immer mehr in die Domäne auch der Chirurgie vor. Dass Eingriffe, die früher chirurgisch stattgefunden haben, jetzt endoskopisch, sozusagen mit endoskopischen Eingriffen gelöst werden. Warum ist es sinnvoll? Naja, da geht es natürlich um das Organehalten, da geht es sozusagen um die kleinen Eingriffe. Patient ist da schneller mobil danach kann vielleicht auch, wie im Beispiel vorhin geschildert, danach schneller wieder essen oder erhält überhaupt die Möglichkeit, wieder zu essen. Und da werden wir noch viel sehen in den nächsten Jahren. Das ist eine spannende Entwicklung. Und mal gucken, wenn wir den Podcast in 5 Jahren nochmal oder in 10 Jahren sozusagen nochmal wiederholen, da werden wir wahrscheinlich noch über ganz andere Möglichkeiten reden.
Ja, okay. Wo sind denn die Grenzen? Also wann kann man nicht mehr mit einer Endoskopie im Prinzip operieren?
Also das ist jetzt endlich abhängig davon, wie weit der Tumor fortgeschritten ist. Ne? Ja, also zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel schon Tochtergeschwülste vorliegen, also sogenannte Metastasen, dann kann man natürlich nicht mehr endoskopisch da Hand, also den zumindest halt nicht mehr kurativ entfernen. Das kann man dann, macht man aber auch dann nicht mehr chirurgisch, ne, weil dann ist es komplett anderes Setting. Ne? Das ist ja ein palliatives Setting, ja, also kein heilendes Setting, kein kuratives Setting mehr. Ne? Ansonsten ist es halt so, wenn man sieht, okay, das ist ein sehr frühes Stadium, ne, dazu gehört natürlich auch Erfahrung, dass man das so einschätzen kann, ne, dann kann man halt zumindest den endoskopischen Versuch machen, ne, den halt auch endoskopisch zu entfernen. Ne, und das macht man mit bestimmten Sachen, indem man klassischerweise halt so eine Polypektomie, also mit einer Elektroschlinge, oder wenn er etwas größer ist, so, dann macht man das mit einer ESD, also endoskopisch submukosale Dissektion. Mittlerweile geht man da sogar auch noch Etagen tiefer, also als EID, dass man halt intermuskulär dissiziert. Mhm. Ja, oder halt, wenn es halt narbige Strukturen sind, dass man halt auch eine Vollwandresektion macht, weil man kriegt es sonst halt mit einer ISD-Technik halt sehr schwer dann mobilisiert. Und da kann man, setzt man so einen bestimmten Device halt auf das Endoskop rauf. Das ist so eine Gerätschaft, was man drauf machen kann. Und dann hat man dann mehr oder weniger so ein Loch im Darm, was man dann aber auch wieder mit einem Clip verschließt und hat dann einfach mal eine komplette Vollwand, also das komplette Wandpräparat dann auch entfernt.
Ach so, okay. Spannend. Wirklich spannend.
Ja, und letztendlich ist es ja dann halt immer auch dann der Pathologe, der sagt uns ja dann, wie weit ist denn dieser Tumor fortgeschritten, ne? Welche Wandschichten sind dann da betroffen? Und wenn es jetzt wirklich halt Krebs ist, dann wird es ja bei uns dann immer im interdisziplinären Tumorboard vorgestellt, ne? Und dann da kann man sagen, ist man halt mit diesem Verfahren im kurativen, also im heilenden Setting, oder muss man da zum Beispiel noch chirurgisch nachresizieren?
Ja, okay.
Und letztendlich, um die Grenzen, um das zu Ihrer Frage noch zu ergänzen, na klar, sind es einmal sozusagen die Methoden, die einen irgendwann limitieren, die sozusagen die Ausbreitung oder Ausprägung eines sozusagen gutartigen oder bösartigen Befundes, und dann letztendlich aber auch die Erfahrung, ja, simpel gesprochen, das, was Sie häufig machen, das beherrschen Sie auch. Deswegen ist es wichtig, wenn man so besondere Befunde mal hat, so Riesenpolypen oder unklare Dinge, dass man sich einmal in einem Zentrum mit viel endoskopischer Erfahrung vorstellt. Mhm. Und dann setzt man sich mit dem Team zusammen, mit dem Chirurgen, mit dem Radiologen, diskutiert, und wenn möglich versucht man natürlich immer eine nicht invasive oder eine wenig invasive Möglichkeit, Therapieform zu finden, um zu helfen. Mhm.
Also richtiges Teamwork.
Ist es definitiv, und neben dem ärztlichen Kollegen ist dann natürlich noch ein ganzes Team im Hintergrund oder vielmehr mit einem zusammen. Da sind spezialisierte Pflegekräfte in der Endoskopie. Man setzt sich morgens zusammen, bespricht das Programm, bespricht, was man bei den einzelnen Dingen vorhat. Ist sozusagen wahnsinnig viel Vorbereitung und viel Expertise, die da im Hintergrund steht. Und es ist trotzdem so, man kann es planen, wie man will. Ja, auch das vielleicht als Einblick manchmal. Und dann dauert ein Eingriff halt nicht eine Stunde, sondern mal vier oder wie fünf Stunden, so wie zum Beispiel gestern Abend. Und aber zum Schluss geht es darum, das zu lösen, eine gute Lösung zu finden und suffizient zu therapieren. Und das ist Teamwork.
Ja, auch super. Okay, meine Behandlung ist zu Ende. Ich werde wieder wach. Kann ich danach gleich wieder losstarten, alles essen? Bin ich wieder fit? Oder muss ich noch irgendwas beachten nach der Untersuchung, nach der Behandlung?
Nach einem rein diagnostischen Eingriff sind Sie relativ schnell wieder fit. Wir überwachen Sie 2 Stunden. Das ist eine Leitlinienvorgabe, wo wir noch gucken nach Ihrem Kreislauf. Mhm. Kommen Sie wieder gut zu sich? Sind Sie wieder fit? Dann dürfen Sie auch irgendwann wieder was trinken, wenn wir sehen, Sie sind wieder ganz bei sich. Und letztendlich ist das nur eine Rachenanästhesie, weil man es also sozusagen nicht, sie schlafen nicht, muss man gucken, bis sozusagen das Medikament nachlässt, auch in der Regel so nach 1-2 Stunden, dass sie sich einfach nicht verschlucken, ja, und sozusagen die Muskulatur wieder gut steuern können. Bei allen Dingen, die jetzt hier zwischendurch so gefallen sind, die Begriffe bei diesen interventionellen Eingriffen, ob jetzt ISD, POEM und all die Dinge, die es da so gibt, werden sie überwacht stationär, in der Regel so zwischen 1, maximal 3 Nächten. Mhm. Warum ist das so? Gerade jetzt, wenn wir große Polypen beispielsweise abtragen oder Frühkarzinome im Darm als Beispiel, der ist nur wenige Millimeter groß, da muss man natürlich überwachen, dass da nichts passiert, dass es nicht sozusagen zu einer Perforation kommt, also zu einem Loch im Darm. Mhm. Ja. Auch das lässt sich heute sozusagen bei kleinen Befunden gut endoskopisch regeln. Das heißt nicht, dass sozusagen der Chirurg gleich mit unterstützen muss. Aber wir müssen es einfach nur schnell erkennen. Deswegen überwachen wir. Und das, was wir dann ganz häufig sehen, dass der Patient sich oder der Betroffene am nächsten Tag schon wahnsinnig langweilt und nach Hause möchte. Und da wissen wir, die Intervention hat gut geklappt, hat gut funktioniert. Und ja, freuen uns mit ihm.
Ja, das ist prima. Ach ja, wunderbar. Dann habe ich, glaube ich, einen ganz guten Überblick bekommen. Haben wir denn noch irgendwas Wichtiges vergessen zu dem Thema Endoskopie oder? Also ich habe einen guten Überblick, aber...
Ich glaube, das, was wir in einer halben Stunde besprechen können, haben wir Ihnen sozusagen einen ganz guten Überblick gegeben. Mein Anliegen ist es nochmal, nutzen Sie die Vorsorge. Ich hatte es eingangs schon erwähnt, ja, Sie können Tumorbildung verhindern. Und wenn Sie Befunde haben, kommen Sie, sprechen Sie uns gern an, kommen, gehen Sie mit uns in die Diskussion und wir können schauen, ob wir zusammen eine Lösung finden. Ich glaube, das wären die Dinge, die ich noch mitgeben würde.
Okay, super. Na denn, Herr Dr. Pschowski, Herr Dr. Alessi-Drinski, vielen, vielen Dank, dass Sie uns hier so gut aufgeklärt haben.
Danke ebenfalls.
Vielen Dank.
Danke, dass Sie wieder dabei waren. Das war der Podcast Rezeptfrei der DRK-Kliniken Berlin mit Matthias Henke. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.drk-kliniken-berlin.de. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Rezeptfrei erscheint alle 2 Wochen neu.